Also, du bist ja im Vorstand des Grundschulverbandes Sachsen-Anhalt. Was war deine Motivation, dich da stärker zu engagieren?
Ja, es ist einfach so, dass ich natürlich den Beruf des Grundschullehrers liebe und es ja immer so ist, dass wenn man für was brennt, oder zumindest geht mir das so, wenn ich für was brenne, dann möchte ich auch, dass das möglichst soweit es geht, den Idealen entspricht, die man da in sich trägt. Und in dem Fall gibt es einfach ganz viele pädagogische Ideen, die toll umgesetzt werden können. Und ich bin der Meinung, für eine gute Grundschule im Land sollte man auch was tun. Und da ist es natürlich praktisch, sich zu engagieren. Und wir machen ganz viel, auch hinsichtlich Fortbildungsangeboten und dergleichen. Und ja, ich habe den Grundschulverband gefunden und war immer schon ehrenamtlich engagiert. Und das schien der Verein für mich zu sein. Und dann war ich relativ schnell aktiv im Vorstand und bin dann auch zur Vorsitzenden gewählt worden.
Der Grundschulverband hat sich auch bei der Volksinitiative Den Mangel beenden, unseren Kindern Zukunft geben, engagiert. Und da haben sie halt 96.000 Unterschriften gesammelt. Was ist denn das konkrete Anliegen dieser Initiative gewesen? Also die Initiative Den Mangel beenden, unseren Kindern Zukunft geben.
Also die Volksinitiative hat vor allem zum Ziel, dass mehr pädagogisches Personal eingestellt wird. Es geht darum, 1000 Lehrkräfte einzustellen und 400 pädagogische Mitarbeiter. Das ist das Hauptziel und die Kernforderung. Das liegt einfach daran, dass diese in den vergangenen Jahren gespart wurden und tatsächlich im System einfach fehlen und die momentanen Planungen aber nicht vorsehen, dieses Defizit zu beheben. Und es ist uns wichtig, dass Kindern gute Bildung zuteil wird. Und das geht einfach nur über qualifiziertes, gutes Personal und eben ausreichend Personal.
Das wäre auch gleich meine nächste Frage gewesen, wie man auf die Zahl 1000 Lehrkräfte und 400 pädagogische Mitarbeiter das so genau kommt.
Also die Einstellungen, die das Bildungsministerium und die Regierung gerade plant, reichen einfach nicht aus. Deswegen fordern wir diese 1000 mehr Lehrer. Es ist da so, dass es eine gewisse Berechnung der Unterrichtsversorgung gibt. Das heißt, wie viele Stunden bekommt die einzelne Schule zur Verfügung, um entsprechend ihrer Größe und der Schülerzahl Unterricht zu realisieren? Und im Koalitionsvertrag hat sich die Regierung vorgenommen, 103% Unterrichtsversorgung zu schaffen. Momentan ist es leider so, dass nicht mal 100% geschafft werden für dieses Schuljahr. Das heißt, es ist wirklich bitter und es sind ganz düstere Zeiten. Sobald ein Kollege krank ist, bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Wir haben uns an der Zahl 104% orientiert, einfach weil dieser kleine Prozentpunkt mehr auch einen kleinen Puffer mehr dahingehend gibt, Krankheitsfälle abzufangen oder Elternzeiten abzufangen, wo man nicht gleich Vertretungen kriegt und einfach das Personal vor Ort braucht.
Jetzt hast du vorher schon gesagt, dass neben den 1000 Lehrern, die neu eingestellt werden sollen, auch 400 pädagogische Mitarbeiter und MitarbeiterInnen eingestellt werden sollen. Was ist die Aufgabe von diesen pädagogischen Mitarbeitern an der Schule?
Die PMs, die haben vor allem begleitende und ja, zusätzliche, sag ich mal, Funktionen. Also die unterstützen die Lehrer, wo sie nur können. Das sind so ganz kleine Sachen, wie beispielsweise, dass eine PM mit im Raum ist, wenn das Schuljahr startet und einfach mit dabei ist, wenn die kleinen Erstklässlerchen 25, 26, 27 an der Zahl kommen und jemanden vor Ort brauchen, aber die Lehrkraft es überhaupt nicht schafft, für alle gleichzeitig da zu sein. Da geht es so um ganz organisatorische, grundlegende Sachen. Das heißt, nicht nur die Lehrerin kann Schulranzen öffnen, sondern auch die PM zum Beispiel oder findet Fächer und kann den kleinen Schulanfängern zeigen, wie sie sich besser zurechtfinden können. Dann macht die pädagogische Mitarbeiterin solche Aufgaben wie das Betreuungsstunden. Also wenn im Stundenplan eine Freistunde vorgesehen ist, wo man ja in der Grundschule die Kinder nicht nach Hause schicken kann, da übernimmt sie die pädagogische Betreuung, also überlegt sich Angebote, wie sie die Kinder entsprechend beschäftigen kann. Gleiches gilt auch dafür, dass wenn Unterricht ausfallen muss, die pädagogische Mitarbeiterin einspringen kann und die Kinder nicht in der Luft hängen und natürlich betreut sind. Dann hat sie ganz praktische Aufgaben wie Aufsichten, die sie mit übernimmt, die Begleitung zum Schwimmunterricht. All diese Sachen werden durchaus von PMs getragen und es ist nicht so, dass sie an Schulen überflüssig sind. Im Gegenteil, wir brauchen die ganz, ganz dringend.
Um dem Lehrermangel entgegenzuwirken, hat das Land Sachsen-Anhalt ja bereits auch einige Maßnahmen vorgestellt und auch Neuentscheidungen vorgenommen. Und dabei ist ja auch das Thema Quereinsteiger gefallen. Also die Quereinsteiger, das sind ja Leute, die kein Lehramt studiert haben und auch kein Referendariat absolviert haben. Denen fehlt dann auch meistens die didaktische und pädagogische Ausbildung für die Schule. Nun wurde auch berichtet, dass in den ersten Wochen des neuen Schuljahres der Unterricht in Sachsen-Anhalt auch weggefallen ist, da diese Lehrer ja parallel zu ihrer Berufstätigkeit als Lehrer dann quasi eine Begleitausbildung erhalten haben. Wie bewertest du die Neuerstellung von den Quereinsteigern?
Also Quereinsteiger ist ja nicht nur bei uns, sondern generell ein ganz großes Thema. Klar ist, dass man mit den vorhandenen ausgebildeten Lehrkräften auf Dauer den Lehrermangel, der existiert, nicht kompensieren kann. Also wir sind da auch erst am Anfang der Katastrophe. Es wird noch schlimmer, das belegen die aktuellen Zahlen und davor darf man sich auch nicht verschließen. Die Quereinsteiger, die momentan eingestellt wurden, sind noch gar nicht so viele und die bekommen eine zusätzliche Ausbildung. Da gibt es verschiedene Modelle. Das eine ist so ein modularisches Modell, das heißt, die haben verschiedene Schwerpunkte in ihren Angeboten, wo sie eben geschult werden. Das andere ist berufsbegleitend, wie das eben angesprochen wurde. Und es gibt auch in der neuen Verordnung zum Referendariat, also die ist noch ganz frisch, den Passus, dass auch das Referendariat jeder beginnen darf, der einen Hochschulabschluss in zwei Fächern hat, die auf Fächer im Fächerkanon des Landes zurückzuführen sind. Wichtig für uns ist beim Thema Quereinsteiger einfach, dass man die insoweit vor ihrem Einsatz qualifiziert, als dass sie dafür gewappnet sind. Es ist ganz häufig das Problem, kann man schon sagen, dass viele glauben, ja, Schule unterrichten, das habe ich selbst in meiner Schullaufbahn lange genug gesehen, wie das funktionieren muss und ich kann das schon, ich weiß ja, wie es geht, ich habe es lange genug beobachtet. Dem stimmen wir nicht ganz zu und wir sind durchaus der Meinung, dass es seine Berechtigung hat, dass das ein Hochschulstudium ist, was man mit Staatsexamen abschließt und da zeigt, dass man qualifiziert ist. Es käme niemand auf die Idee, einen Arzt operieren zu lassen und im Laufe der Zeit, wo er immer schon OPs durchführt, irgendwann dann mal dafür zu sorgen, dass er tatsächlich das Handwerkszeug dafür erlernt. Das würde keiner machen. Warum also tut man es mit unseren Kindern? Wir sind der Meinung, dass Quereinsteiger notwendig sind. Es gibt da ganz viele Engagierte, die mit Sicherheit unser System bereichern werden und den Kindern gut tun werden, aber man muss einfach dafür sorgen, dass sie entsprechend qualifiziert sind und das schon bevor sie anfangen zu unterrichten. Man muss da, glaube ich, von Bewerber zu Bewerber gucken, inwieweit man da individuell Lösungen findet. Uns ist aber wichtig, dass die Quereinsteiger insoweit Handwerkszeug an die Seite gelegt bekommen, dass sie ihren Alltag meistern können. Didaktik, Methodik, also wie kann ich es meistern, Kindern etwas beizubringen, das schüttelt man nicht aus der Hand. Da gibt's so viele Tricks und Kniffe und es ist nicht so leicht, wie man glauben mag, Kinder 45 Minuten bei Laune zu halten.
Wie viele Quereinsteiger würde es denn treffen im Landkreis Sachsen-Anhalt?
Also momentan habe ich da keine verlässliche Zahl, wie viele es sein werden. Diese Ausschreibung ist nach meinem Kenntnisstand so gestaltet, dass zuerst die Stellen mit Lehrkräften besetzt werden, die komplett ausgebildet sind. Danach werden die Stellen mit, ich sag mal, ehemaligen PMs, die auch die Ausbildung haben, häufig zu DDR-Zeiten erworben und dann aber als pädagogische Mitarbeiter angestellt wurden, mit denen besetzt und als dritte Komponente kommen dann die Quer- und Seiteneinsteiger dazu. Aber wie viele Stellen von Ausgebildeten besetzt werden und wie viele dann noch zusätzlich offen sind, das kann ich momentan noch nicht sagen.
Okay, gehen wir nochmal von den Quereinsteigern nochmal zurück auf die Referendare. Ja. Da gab es ja gerade so eine Reform, die Sie ja auch angesprochen haben und kritisiert haben, dass Referendare bereits nach einem Monat quasi bis zu 8 Stunden eigenverantwortlich in der Klasse unterrichten müssen, ohne einen Mentor. Nach nur 4 weiteren Wochen sollen sie dann sogar schon 10 Stunden ohne Mentor unterrichten. Und für die Referendare bedeutet das ja an sich, dass sie weniger Unterstützung und Ausbildung in der Schule erhalten, quasi sind es eigentlich billige Arbeitskräfte für die Grundschule, theoretisch. Für die Schule können, also für die Grundschule an sich könnte das doch erstmal eine Entlastung bedeuten. Das heißt ja, es gibt ja mehr Referendare, mehr Schüler, also mehr Lehrer, die ja quasi eigentlich diesen Lehrerkräftemangel erstmal ausgleichen könnten. Allerdings habe ich auch gelesen, dass das von den Grundschulen trotzdem als Kritik aufgegriffen wird und die eher weniger Referendare einstellen wollen. Weshalb das Land Sachsen-Anhalt eben Grundschulen verpflichten muss, gegen ihren Willen Referendare aufzunehmen. Wie kommt das zustande und was hältst du von der Verordnung?
Also erstmal ist es leider so, dass diese Verordnung nicht nur die Grundschulen, sondern alle Schulen trifft und wir da nicht die einzigen sind, die Bauchschmerzen haben. Diese neue Verordnung ist leider so gestrickt, dass ich davon sehr wenig halten kann, beziehungsweise auch wir als Verband. Ich persönlich habe den Vorteil, dass ich in der Universität in der schulpraktischen Ausbildung gearbeitet habe. Das heißt, die zukünftigen Lehramtsanwärter, die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, noch kurz vor ihrem Studienabschluss in Praktika begleiten durfte. Und da war es so, dass ganz viele über das Stundenpensum, was sie zu unterrichten haben, gestöhnt und geklagt haben. Einfach weil hier noch gelernt werden muss, wie man Unterricht auch effektiv vorbereitet. Natürlich ist die universitäre Ausbildung ein super Fundament, um dann weiter aufzubauen. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Es heißt nicht umsonst Vorbereitungsdienst. Das heißt, ich bin einfach auch noch kein Lehrer und ich muss dem Schonraum bekommen, mich im Rahmen meiner Ausbildung ausprobieren zu dürfen. Nun ist es so, wenn in der Grundschule in 3 Fächern ausgebildet wird, das ist in der Regel so, Mathe, Deutsch und ein weiteres Fach, dann hat man mitunter 3 Mentoren. Die Lehramtsanwärter sind aber nur 12 Stunden in der Schule. Geht man davon aus, dass sie tatsächlich 10 Stunden unterrichten, selber, ohne dass da ein Mentor im Raum ist, ohne dass sie Unterrichtsplanung, Vorbereitung und so weiter abgeben und absegnen lassen müssen, weil sie ja selbst die Verantwortung tragen nach der neuen Verordnung, dann kann man davon ausgehen, dass sie nicht mal jeden Mentor eine Stunde in der Woche im Unterricht begegnen. Das heißt, die Mentoren müssten sozusagen zusätzlich zu ihrem ganz normalen Unterrichtsalltag, nachmittags in ihrer Freizeit, sich mit den Lehramtsanwärtern hinsetzen und Unterricht besprechen, auswerten etc. Das ist ein Aufwand, der natürlich abschreckt, aber ein viel größerer Faktor, der die Schulen sagen lässt, wir wollen eigentlich keinen Referendar aufnehmen, wir können das auch nicht, weil uns dadurch eine Lehrkraft abhanden kommen würde, sag ich mal. Es ist so, dass die Unterrichtsstunden, die der Lehramtsanwärter unterrichtet, auf das Kontingent der Schule angerechnet werden, also auf die Unterrichtsversorgung. Dadurch kann es passieren, dass Stammlehrkräfte, die auch Klassenleiter sind, abgeordnet werden an andere Schulen, wo Bedarf herrscht. An sich logisch, dass das passiert. Wenn ich einfach zu viele Stunden habe, muss ich abgeben an andere, die weniger haben. Aber in dem Moment, wo das passiert, verärgere ich Eltern, verärgere ich Kinder, verkompliziere ich das ganze System und schaffe mir selbst Probleme. Sodass Schulen eben sagen, wir wollen unsere Stammlehrkräfte behalten, wir wollen Kontinuität in unserem tagtäglichen Abläufen, wir haben keine Lust, dass da jemand kommt mit 10 Stunden und uns alles durcheinander wirft. Zumal die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ja nicht zum Schuljahresbeginn oder zum Halbjahr einsteigen, sondern im Prinzip mittendrin. Da sehen wir auch rechtliche Probleme und wissen überhaupt nicht, wie das funktionieren soll, wenn beispielsweise der Referendar dann Zeugnisse mitschreiben muss. Das sind auch alles Aufgaben, von denen wir glauben, dass sie an vielen Stellen die jungen Menschen einfach überfordern. Und das ist ungerecht zu sagen, du bist zwar eigentlich in der Ausbildung, aber wir wollen und verlangen trotzdem, dass du alles kannst. Es war vorhin angesprochen worden, dass das ja eigentlich billige Arbeitskräfte sind. Wir haben das auch ganz provokativ formuliert, dass wir gerne wissen wollen, inwieweit sich vom Anforderungsniveau sozusagen oder Charakter, den man an die Referendare stellt, wie sich das unterscheidet zwischen einer Lehrkraft in Teilzeit. Also von einer Vollzeitlehrkraft unterscheidet sich es einfach dadurch, dass der Lehramtsanwärter 17 Stunden weniger unterrichtet, aber dafür Seminar hat. Aber wenn ich in Teilzeit bin, habe ich auch weniger Stunden. Noch dazu kommt, und das ist auch eine Angst, die viele Schulen haben, dass wenn die Referendare eigenverantwortlich tätig sind und es nicht so läuft, wie man sich das erhofft, sich Eltern beschweren und es da zu massiver Kritik kommt, auch dann, wenn die Referendare Noten vergeben müssen und die Schüler Biografien ganz unmittelbar davon abhängen, inwieweit ein Referendar Leistungen erhebt und bewertet. Da fragen wir uns natürlich, ist er überhaupt dazu berechtigt? Denn eigentlich ist man das erst, wenn man ausgebildete Lehrerin, Lehrer ist mit dem zweiten Staatsexamen. Also alles so Fragen, wo wir glauben, dass hier nicht zu Ende gedacht wurde. Natürlich wurde auch angesprochen, ist das schön, wenn man mehr Personal hat. Darüber darf sich eigentlich keiner beschweren. Aber die Frage ist, um welchen Preis? Und es geht hier wirklich zu Kosten der Motivation und ja, auch der Liebe zum Beruf von jungen Menschen, die ins kalte Wasser geworfen werden und die das von heute auf morgen können sollen. Und wenn sie es nicht können, ja, dann haben wir da alle ein Problem.
Wie könnte man so einer Entwicklung entgegenwirken, dass quasi die jungen Referendare ins kalte Wasser geworfen werden?
Ja, also ich könnte mir ganz spontan beispielsweise vorstellen, dass man das nicht so verpflichtend macht mit der zeitlichen Bestimmung, dass nach bereits 4 Wochen 8 Stunden unterrichtet werden und nach 8 Wochen 8 bis 10 Stunden, sondern dass man einfach sagt, man misst das am Könnensstand und der Kompetenz der einzelnen Lehrkraft im Vorbereitungsdienst. Das heißt, dass man sie besonders in der ersten Phase ganz intensiv begleitet und sie dann, wenn man sie erstmal an die Hand genommen hat, immer weiter freilässt und entscheidet, wie viel man dem Einzelnen zutrauen kann. Wichtig ist für uns eben, dass man nicht allen gleich zugesteht, dass sie das von Anfang an beherrschen, weil so ist es einfach nicht.
Bei der Diskussion um Lehrkräftemangel gibt es auch seitens der Regierung in Sachsen-Anhalt die Argumentation, dass junge Lehrer und Lehrerinnen einfach mal mehr Wochenstunden übernehmen könnten, da sie im Bundesdurchschnitt ja weniger Wochenstunden arbeiten als in anderen Bundesländern. Jetzt besteht ja aber so ein Lehreralltag nicht nur aus Stunden geben, sondern eben auch aus Vorbereitungen und bürokratischen Sachen, die da noch dahinter stecken. Da fragt man sich, wie so eine Forderung der Regierung zustande kommen kann. Wie bewertest du das? Und was würde es bedeuten, wenn diese Forderung erzwungen wird?
Ja, die Diskussion, die Wochenstundenzahl anzuheben, ist ja nicht neu. Und auch die Überlegung, dass man sozusagen jungen Menschen mehr Belastung zumuten kann, ist auch nicht erst seit gestern präsent. Allerdings wäre ich da sehr vorsichtig, denn es wurde gerade angesprochen, es gehört sehr viel mehr dazu als tatsächlich die Stunden in der Schule. Man muss Unterricht vorbereiten. Älteren, erfahreneren Kollegen geht diese Vorbereitung meistens sehr viel einfacher von der Hand. Das muss man einfach schlicht anerkennen. Die haben viel mehr Erfahrung. Das heißt, die sind ja auch professioneller und schneller in ihren Handlungen, einfach weil sie es jahrelang praktiziert haben. Da brauchen junge Menschen vermutlich also mehr Zeit. Gleichsam ist es so, wenn ich vor neuen Herausforderungen stehe und denen tatsächlich gut begegnen möchte, so dass ich den Schülern gerecht werde, kommt dazu, dass man zum Beispiel, weil man eben jung ist und noch nicht so viel Erfahrung hat, sich auch Dinge anlesen muss, wie man mit bestimmten Kindern umgeht, gerade im gemeinsamen Unterricht. Also dann, wenn alle Schüler in die Schule aufgenommen werden und jeder beschult wird, egal mit welchen Voraussetzungen er eben kommt. Das heißt, gerade da brauchen junge Lehrkräfte tendenziell eigentlich mehr Zeit. Und dann ist die Frage, ob man der Qualität tatsächlich gut tun würde, wenn man auf 28, 29 oder mehr Stunden erhöht. Noch dazu kommt, dass dann auf jeden Fall die Debatte laut werden würde um die einheitliche Besoldung von Lehrkräften. Das heißt, inwieweit ist es dann noch gerechtfertigt, dass Gymnasiallehrkräfte wesentlich mehr verdienen, aber dafür weniger Stunden arbeiten als zum Beispiel die Lehrkräfte in der Grundschule, deren Aufgabenfeld auch einfach komplexer ist als das am Gymnasium. Das heißt, auch das sind Aspekte, die man da mit bedenken sollte. Ja, noch dazu kommt, dass einfach in dem Moment, wo die Klassen größer werden und man 28 Kinder zu unterrichten hat, dann hat man auch 28 Elterngespräche 3-mal im Jahr zu führen, dann hat man 28 Zeugnisse zu schreiben. All diese Faktoren spielen natürlich da rein, dass die Lehrkraft gut ausgelastet ist. Und ich glaube, es kann sich gerade keiner vorstellen, auch wenn es nicht viel klingt, aber eine Stunde mehr zu machen pro Woche Und das immer. Und ich glaube auch, die Landesregierung sollte da nicht unbedingt ihren Ideen frei Lauf lassen. Formulieren wir es mal so. Und ich bin der Meinung, dass die das aber auch wissen.
Ist diese Diskussion um den Lehrkräftemangel, kommt die nicht eigentlich viel zu spät? Weil ich meine, also als ich in der Schule war, auch Grundschule und auch dann Gymnasium, da gab es auch schon Lehrer, die, also wo man wusste, okay, ja, die gehen bald auf die Rente zu, und da war aber jetzt nicht irgendwie mit, ja, also da hat die Politik sich jetzt nicht unbedingt drum geschert, ja, wir müssen jetzt den Beruf des Lehrers jetzt mal wieder attraktiver darstellen. Kommt ja die Diskussion nicht eigentlich ein bisschen zu spät?
Ja, also das könnte man so wahrnehmen. In der Tat ist es aber so, dass die Diskussion, die besteht schon seit einiger Zeit, also die ist existent, und es ist auch faktisch so, dass es jetzt eigentlich zu spät ist, zu handeln, um den Lehrermangel, der besteht, aber auch der bestehen wird. Ich sprach es ja vorhin schon an, es wird nicht besser, im Gegenteil, die Katastrophe steht noch aus. Eigentlich ist es dafür jetzt bereits zu spät, aber gerade weil man jetzt an einem Punkt angekommen ist, wo ganz klar ist, dass uns Lehrkräfte fehlen werden in Dimensionen, die kaum zu ermessen sind. Also das ist schwer vorstellbar, dass es tatsächlich so viele sein werden. Dazu gibt es auch aktuelle Zahlen, die wahrscheinlich demnächst veröffentlicht werden oder auch nicht, weil man sie lieber versteckt hält. Jedenfalls, in dem Moment spüren eben immer mehr und gerade Fachverbände, deswegen haben sich auch zur Volksinitiative ja ganz viele im Bündnis zusammengefunden, dass einfach was passieren muss und ganz schnell und lieber heute als morgen. Und das ist wahrscheinlich das, was auch einfach den öffentlichen Diskurs da noch weiter anheizt und weswegen man das Gefühl hat, dass die Debatte erst jetzt entstanden ist. Also wie gesagt, die wird schon länger geführt, aber de facto ist es jetzt sehr spät, um zu handeln. Auch gerade deswegen, weil, es war gerade angesprochen, die in Rente gehen und pensioniert werden, das sind die einen. Das Problem ist, in dem Moment, wo man viele junge Menschen einstellt, die Kinder lieben, denken die natürlich auch an persönlich-private Zukunft und wollen auch selber Kinder haben. Das heißt, zu diesen ganz hohen Abgängen im Alter kommen alle die dazu, die in jungen Jahren in Elternzeit gehen und damit auch wegfallen. Auch dadurch wird der Mangel nicht geringer. Und das muss man aber in dem Moment, wo man diese Alterspyramide überhaupt nicht stabil hat und dieses große Mittelfeld fehlt, mitbedenken, dass da Fehler gemacht worden sind, die jetzt auszumerzen einfach nahezu unmöglich ist oder unmöglich ist.
Die Opposition im Landtag kritisiert auch viele dieser Punkte und sagt, dass man grundsätzlich einen Neuanfang der Bildungspolitik wagen sollte. Wie würde deiner Meinung nach denn so ein Neuanfang aussehen?
Ja, ich weiß nicht, ob man tatsächlich sagen kann, man beginnt von heute auf morgen und fängt ein neues, grundlegend anderes System an. Es ist ja auch nicht alles schlecht. Fakt ist aber, man muss zusehen, dass man den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht wird. Ich höre ganz oft bei meinen Kollegen im Lehrerzimmer, die sagen, ach, die Kinder von heute sind so anders. Andererseits würden sie aber am liebsten vieles so beibehalten, wie es ist, weil es ja schon immer stabil und gut funktioniert hat. Das ist aber eine riesengroße Diskrepanz und das passt auch einfach nicht zusammen. Das heißt, man sollte schon versuchen, ein System zu schaffen, was den Kindern von heute, die Erwachsenen und Gestalter unserer Gesellschaft morgen sind, gerecht wird an ganz vielen Stellen. Und da würde mir so einiges einfallen, aber das würde jetzt im Detail zu weit führen, weil ich einfach noch kein Konzept, was tiefgründig wäre und Hand und Fuß hat, vorstellen kann. Fakt ist aber, die Politiker dürfen ruhig mutig sein und versuchen, was zu bewegen, wo, und das ist mir ganz, ganz wichtig, die Unterrichtsqualität nicht auf der Strecke bleibt. Das ist leider momentan so, dass ich da eine ganz, ganz große Gefahr drin sehe, dass Maßnahmen geschaffen werden und umgesetzt werden, weil man versuchen will, genügend Personal im System zu halten, aber ein Qualitätsverlust und auch ein immenser Qualitätsverlust damit einhergeht. Und das finde ich ganz unmöglich und das sollte man unbedingt ändern.
Sollte denn die aktuelle Unterrichtsqualität denn so beibehalten werden oder sollte schon da noch, also auch in Anbetracht auf Digitalisierung und Medienpädagogik und was also Schwerpunkte sind in Bildung, sollte da noch eine Schippe draufgelegt werden?
Ja, also in Digitalisierung, das muss man einfach sagen, sind die Kinder an vielen Stellen viel mehr Experten und Profis, als es die Lehrer sind. Das spiegelt sich auch in der Schule wieder. Natürlich muss da was getan werden. Das hat Johanna Wanka mittlerweile mehrfach kommuniziert und das ist auch was, wo unsere Landesregierung dran arbeitet. Da soll ein Konzept zur Medienbildung entstehen. Aber auch da ist es so, dass wenn ich Qualität in diesem Bereich umsetzen möchte, ich natürlich mein Personal schulen muss. Und da ist bisher noch nichts passiert. Da ist eben die Frage, ja, kann ich so ein Konzept heute verabschieden und morgen soll es umgesetzt werden, ohne dass ich denjenigen, die es umsetzen müssen, das entsprechende Know-how an die Seite stelle. Das ist was ich meine, wenn ich sage, wir müssen sozusagen die Kinder von heute als Generation die Zukunft gestaltet von morgen sehen. Kinder wissen, wie man mit iPad, Tablet und so weiter umgeht. Ist die Frage, wissen das alle Lehrer? Es ist die Rede von digitalen Schulbüchern und Unterrichtsassistenten und Smartboards und so weiter, aber wie sind denn die Schulen vor Ort tatsächlich ausgestattet? Wer hat denn ein Smartboard, mit dem er arbeiten kann? Selbst wenn er wollte, ist das oft ein Problem in der Praxis, weil vielleicht ein Smartboard da ist, die Schule aber keinen Fahrstuhl hat, also man das auch nur in einer Etage nutzen kann und wenn man da eben keinen Unterricht hat oder so in einem Klassenraum fest installiert ist, weil es vielleicht auch nur in einem Klassenraum WLAN gibt, das ist ja das Nächste, dass Schulen hier in Sachsen-Anhalt keinen Internetzugang haben und dadurch man sich ganz viel Potenzial, zum Beispiel bei uns im Grundschulbereich, in der Diagnostik verschenkt, weil man nicht arbeiten kann, wenn man keinen Internetzugang hat. Ja, also auch da wäre es schön, wenn man dem Fortschritt, der in der Welt passiert, auch in der Schule Rechnung tragen könnte. Bisher ist das nicht unbedingt der Fall, aber das ist eben was ich meine, wenn ich sage, wir brauchen eine Qualität und der Status quo, der heute vorfindbar ist. Ja, schlimmer geht immer, aber besser eben auch. Und warum sollte ich sagen, dass es das schon gewesen sein kann? Also ich glaube, da kann Schule nie zufrieden sein mit sich. Also da gibt es immer Potenzial nach oben. Und ich sage auch von mir, mein Ziel ist es, irgendwann eine gute Lehrerin zu sein. Selbst mit sehr gutem Abschluss würde ich nicht sagen, dass ich das bin, aber ich hoffe, dass ich es irgendwann werden kann. Und das ist genau der Anspruch, den Schule auch haben sollte. Die Gesellschaft wandelt sich, die Welt wandelt sich, alles verändert sich. Und das muss Schule einfach auch tun, wenn sie da mithalten möchte.
Ich käme jetzt noch zur letzten Frage tatsächlich, die sich nochmal auf die Petition bezieht. Also ihr habt ja jetzt tatsächlich 96.000 Stimmen gesammelt, was echt eine Menge ist. Und habt das auch den Landtag übergeben. Was passiert nun damit und wie wird das wahrgenommen?
Ich muss sagen, ich bin als Mitinitiator da ganz, ganz stolz auf Sachsen-Anhalt, dass einfach so viel passiert ist, dass an so vielen Stellen gesammelt wurde, dass das wirklich eine Initiative war, die von ganz vielen Menschen vom Volk getragen wurde, dass Demokratie hier gelebt wurde und dass sich ganz viele für das Thema einfach nochmal stark gemacht haben mit ihrer Stimme. Wir warten momentan jeden Tag darauf, dass wir die Vertrauenspersonen, einen Brief der Landtagspräsidentin in den Händen halten, der uns bescheinigt, dass die Initiative angenommen wurde. Das heißt, die wurde auf Rechtsgültigkeit geprüft und hat Bestand. Also ist so, wie das Gesetz das vorsieht. Wenn wir diesen Brief haben, wird es auch im Ministerialblatt veröffentlicht. Das heißt, dann ist der Weg bereitet dahin, dass es im Landtag thematisiert wird. Das wird wahrscheinlich bereits in der Oktobersitzung, also in einem Monat, der Fall sein. Da wird einer von uns das Rederecht bekommen. Das heißt, er kann da eine Einbringung machen. Im Anschluss werden die Parteien Rederecht haben. Es wird debattiert werden. Dann wird die Initiative nochmal an den Petitionsausschuss übergeben. Da werden auch alle Vertrauenspersonen nochmal angehört. Und dann gibt es eine abschließende Debatte im Landtag. Die muss spätestens im Januar stattfinden, weil laut Gesetz der Landtag nur 4 Monate Zeit hat, um so eine Volksinitiative abschließend zu behandeln. Das heißt, sobald die angenommen ist, und das haben wir ja in dem Moment, wo wir sie übergeben haben, sozusagen vollzogen. Und wir hoffen natürlich auf eine positive Entscheidung des Landtags. Ich bin der Meinung, wenn so viele Menschen den Landtag darum bitten, eine Entscheidung zugunsten der Schulqualität und unserer Zukunft den Kindern im Land zu fällen, dass der Landtag das dann nicht überhören sollte. Er ist einfach eine demokratisch gewählte Vertretung des Volkes. Und wenn der Volkswille nun mal ist, dass man da versucht zu handeln, nach bestem Wissen und Gewissen, dann sollte man das auch tun. Ja, und bis dahin heißt es aber Daumen drücken und hoffen, dass die Initiative so angenommen wird, wie wir es uns wünschen. Dann wären die ganzen Mühen nicht umsonst gewesen.